Hallo, herzlich willkommen zum Andcast Folge 109. Und diesmal gibt's Androiden im Auto, jede Menge News und auch ein paar interessante Nachrichten aus der Community. Und dann natürlich auch noch die App der Woche. Diesmal wird's die Fotografen unter den Android-Usern vielleicht begeistern. Ja? Mal sehen. Ich habe mir diesmal als Thema ausgesucht Android im Auto. Ja, weil im Auto, im Automobil, ja. Weil nämlich ich bin zurzeit auf der Odyssee von einem Autohändler zum anderen und schaue mir jede Menge Neuwagen an und dabei ist mir einiges aufgefallen. Und habe da auch mal ein bisschen tiefer nachgeforscht und nachgehört bei den Herstellern der Automobile. Und ja, da kommen einige Abgründe, tun sich da auf. Ja, die kommen einem da sofort ins Gesichtsfeld. Zunächst mal, warum ein Android überhaupt im Auto? Was ist da sinnvoll dran? Klar, ich meine, Handyhalterung fürs Auto, dass man sein Handy im Sichtfeld hat, während man fährt. Das gibt's ja schon Ewigkeiten. Nicht erst seit Android, nicht erst seit Smartphones, sondern auch schon lange vorher. Sinnvoll sind dann immer diese Freisprecheinrichtungen gewesen. Ja, die sind dann langsam war sicher von Kabel auf Bluetooth gegangen, was natürlich nicht bei dem Laden vom Handy gerade hilft, sondern noch genau das Gegenteil. Dann gab es wieder eine Kombination von beidem. Mittlerweile sind die Hersteller bei den Neuwagen quasi handylos geworden. Und ich finde das ziemlich bedenklich. Viele große. Ja, aber ich bleib jetzt erst nochmal, bevor ich jetzt hier das eigentliche Problem anspreche. Also was kann man dann mit den Android-Handys machen im Auto? Ach, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Hauptsächlich wird es wahrscheinlich die Google-Navigation benutzt werden, die schon vor einem Jahr in einem Test, und bis jetzt wurde es also deutlich verbessert, bei Navi-Geräten bis 500 Euro als Testsieger abgeschnitten hat. Also so gut ist Google Navigation. Und da muss man schon sagen, ich benutze es auch bei jeder Fahrt, wo ich mich nicht auskenne, wird das benutzt und kann überhaupt nicht meckern. Darum, wie gesagt, viele Verbesserungen gab es immer und immer wieder. Die weiteren Möglichkeiten reichen von Fahrkamera, also das bedeutet, dass die Aufzeichnung der Wegstrecke per Video, das machen einige Leute, es gibt einige Programme dafür, bis zu simplen Sachen wie Anzeige von Neigungswinkel und so weiter und so weiter. Da hat man dann früher so eine analoge Anzeige drin gehabt und das wird eben jetzt hier auch teilweise bei den Leuten mit dem Android-Handy erledigt. Weiterhin sind natürlich auch die in Deutschland nicht erlaubten Blitzer-Apps verfügbar, die einem dann vor Positionen von Radarfallen warnen, die bekannt sind oder wo öfters welche stehen. Und auch Track-Aufzeichnungen beispielsweise für die Fahrtroute, um Kilometer abzurechnen. Also da gibt's unendlich viele Möglichkeiten. Das Problem bei den Anbietern ist jetzt folgendes. Die fast alle Neuwagen haben ab einer gewissen Klasse haben einen USB-Anschluss und einen AUX-Anschluss. Beides sehr schön. Der USB-Anschluss kann zum Laden vom Handy genutzt werden oder auch für die Musik, die auf dem Handy gespeichert ist, über den Player im Auto, also über das Autoradio wiederzugeben. Sehr schön. Genauso ist es auch eben mit der AUX, mit dem AUX-Eingang. Ich habe mir noch ein Radio teuer nachrüsten müssen damals, habe das schon etliche Jahre im Auto, um da eben einen AUX-Anschluss zu haben, damit ich alle möglichen externen Geräte anschließen kann, um eben zum Beispiel auch mit dem Android-Handy Musik zu hören über die Clouds direkt aus dem Tonausgang, ist ja kein Problem. Nur das Problem ist, wo bringen die Hersteller dieses an? Und bei fast jedem größeren Hersteller, außer bei Kia und den Verwandten, ist mir aufgefallen, sind die USB- und AUX-Anschlüsse meistens unter der Armlehne beispielsweise oder unter einer Abdeckung. Und da soll man dann das Handy reinlegen oder den Musikplayer. Das Problem ist, dass man hier überhaupt keinen Zugriff mehr hat. Das heißt, man kann nichts bedienen, man kann nichts sehen, was zum Beispiel gerade für einen Titel läuft. Ja. Noch schlimmer, Navigation ist natürlich unmöglich damit. Nicht nur, weil man ja das Display gar nicht sehen kann von dem Navigationsprogramm, sondern weil auch meistens unter diesen Abdeckungen der GPS-Empfang gar nicht funktioniert oder ganz, ganz schlecht funktioniert. Das ist auch ein großes Problem hier bei den Herstellern. Das Zubehör ist dann wirklich ein Problem. Was soll man denn machen? Wo soll man dann das Handy befestigen? Viele moderne Autos bieten einem gar keine Möglichkeit mehr, eine Handyhalterung zu befestigen. Die einzige Alternative bleibt oftmals per Saugnapf an der Scheibe, was natürlich erstmal nicht so toll aussieht. Und zweitens, gerade im Sommer, wenn die Sonne unerbittlich ins Auto knallt, genau das Gegenteil von dem, was man einem Gerät antun sollte. Denn die Akkus können bei diesen hohen Temperaturen auch mal schnell den Geist aufgeben. Also das ist keine ganz tolle Lösung. Die Hersteller selbst sehen offenbar keine Notwendigkeit mehr, irgendwelche Möglichkeiten für ein Handy anzubringen. Nur ganz, ganz wenige Autohersteller bieten selbst in den Topmodellen nur noch wenige Möglichkeiten, ja, hier was anzubringen an Telefon, die meisten gar nichts mehr. Ja. Also selbst Topmodelle sind da einfach gar nicht mehr fähig, ein Handy an der Konsole anzubringen. Es gibt Zubehörhersteller, die dann eben mehr oder minder teure, Schellen und Halterungen anbieten, die man so irgendwo mit viel Kniffen da irgendwo reinklemmen kann in einen Spalt, in einen Ritz und das, damit es dann hält. Meistens sieht's dann eben aber halt dann nicht ganz so toll aus. Ich habe da beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, beim Range Rover Evoque, das ist ja ein Luxusauto, muss man schon sagen, da gibt's eben auch diese USB-AUX unter der Armlehne, ja, total sinnvoll, keinerlei Möglichkeiten, irgendwo was zu befestigen, und dann gibt's eben so einen Hersteller, der da so einen ganz kleinen Halter reinmacht in die Konsole. Da muss man nichts kaputt machen, zum Glück. Aber trotzdem, der Halter ist schwarz, ja, und die Konsole ist aus gebürstetem Aluminium. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie dann so ein schwarzes Plastikteil über einer Aluminiumkonsole aussieht. Ja, also da braucht man gar nicht drüber zu reden. Also ganz, ganz schlimm sind diese Geschichten da, und man weiß eben nicht, wie man das oder warum die Hersteller denn das machen. Die Hersteller verschlafen offenbar den Trend, so hat man wohl die ganze Zeit gemeint, aber es kann noch ein ganz anderer Grund haben. Denn die teuren Navigationsgeräte, die teilweise weit über 1000 Euro kosten bei den Herstellern, die müssen auch an den Mann gebracht werden oder an die Frau. Und deswegen ist es nur gut und recht, dass man nicht so einfach sein Smartphone da anklicken kann, ja, und sich mal schnell ein bisschen was an Geld sparen kann beim Autokauf. Und genau das kann man nämlich tun, wenn man die Android-Navigation benutzt. Ja. Wie ich schon gesagt habe, bei Geräten bis 500 Euro wurde das die Android-Navigation sogar Testsieger. Die Ersparnis kann weit drüber hinausgehen, denn die Hersteller Navis sind manchmal wirklich von der Bedienung her furchtbar schlecht. Ja. Auch da kann man zum Beispiel erwähnen, zum Beispiel der Range Rover Evoque hat auch eine Navi-Funktion drin, die in vielen Magazinen als sehr, sehr, sehr unpraktisch geschildert wird. Bei Mazda CX-5 beispielsweise, so ein ganz tolles Auto. Beim Navigationssystem, das immerhin 500 Euro extra kostet, wo wir einmal wieder in dem Bereich sind, ja, 550 Euro sind es, glaube ich, habe ich sogar gelesen, das ist so schlecht, dass man sich das auf jeden Fall sparen sollte und ein mobiles Navigationssystem kaufen soll. Davon hätte man mehr. Also wow, ja, wow. Es ist schon ziemlich heftig. Und ich habe mir die Teile auch angeguckt und es ist wirklich so, dass die Navigationssysteme teilweise für das Geld, was sie kosten, einfach grottig sind. Dann kommen noch jährliche Updates hinzu, die man kaufen muss. Die kosten nochmal richtig Geld jedes Jahr, damit man die aktuellen Daten hat. Also zum Beispiel geänderte Straßen etc. etc. Und das ist eben schon gar nicht mehr in Relation zu setzen mit dem kostenlosen Navigationsprogramm von Google. Also hier kann man Geld sparen, indem man einfach kein Navi nimmt beim Neuwagenkauf und stattdessen eben das Android nutzt. Nur eben, wo ist das Problem? Wie kann man das Problem lösen? Wenn man nicht gerade so ein Superbastler ist, wie derjenige, der für sein Nexus 7 selbst für einen Ford eine Halterung konstruiert hat, die, ohne dass man irgendetwas kaputt machen muss oder anbringen muss, in dem, ja, oder wie soll ich sagen, diesen Rahmen quasi gemacht hat und in die Konsole einfach reinsetzen kann und bei Bedarf auch wieder rausnehmen kann. Ja. Dort wird dann das Tablet eingesetzt und ja, schon ist es okay, man kann es benutzen für Navigation beispielsweise. Ja, könnte man theoretisch benutzen. Ihr wisst warum, wegen der 3G-Verbindung. Aber da kann man ja sein Wi-Fi nehmen zum Beispiel oder über sein Handy in Hotspot starten etc. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ja, also auf jeden Fall, man braucht eine vernünftige Halterung. Da hilft eine Suche im Internet oft. Auch große Versandhäuser, ich sage jetzt einfach mal den Namen, zum Beispiel Amazon, ja, die haben zum Beispiel auch jetzt, um eben bei dem Evoque beispielsweise mal zu bleiben, ja, es gibt kein Originalzubehör für eine Handyhalterung, ja, und auf Amazon kriegt man eben dann dieses von einem amerikanischen Anbieter. Ich muss das jetzt gerade noch mal nachschauen. Ja, der ProClip zum Beispiel, der geht dann und den kann man dann eben auf die oder an diese Mittelkonsole dran machen. Das ist der, wo ich gesagt habe, wo eben nicht ganz so toll aussieht. Wenn das stört, könnte ihn den zum Beispiel mit Silbermetallic umlackieren. Tja, was man nicht alles machen muss und dann passt er dann wieder. Optisch da dran. Und die Hersteller, die verkennen eben komplett dieses Problem oder wollen es verkennen, um ihre eigenen Systeme zu verkaufen. Und ich finde es allerdings ein bisschen schade. Es ist schon sehr, sehr seltsam, wenn man ein Auto für 35.000 Euro sieht und dann ist es unmöglich, dort eine Handyhalterung anzubringen. Wie gesagt, als letzte Alternative gibt es auch noch die Möglichkeit, an der Scheibe mit einem Saugnapf das festzumachen. Ja, das Problem ist da eben die Hitze, die das Handy abkriegt. Und naja, gut, das muss man dann mal ausprobieren, beziehungsweise das muss man dann selbst entscheiden, ob man das Risiko des Hitzetodes des Handy eingehen will. Ich mache es momentan auch so, gibt keine andere Möglichkeit bei mir auch. Ja, so ist das eben. Aber mit diesen Pro-Clips geht es zumindest mal einigermaßen. Man hat auch verschiedene Stellen, bei denen man das angucken kann. Müsst ihr selbst suchen. Da gibt es auch eine eigene Webseite, eine amerikanische. Da ist das alles nochmal genau erklärt mit Videos und so weiter. Und wie gesagt, bei Amazon oder bei anderen Online-Händlern kann man dann die bestellen. Gut, ich lasse dann mal bewenden mit diesem Thema. Vielleicht habt ihr dazu noch Fragen, kann ich mir vorstellen. Mich würde es auch interessieren, wie habt ihr euer Handy im Auto befestigt? Habt ihr einen Kniff, einen Trick, was ihr macht wegen der Hitze beziehungsweise wegen den verschiedenen Konsolen? Was für Auto fährt ihr? Sagt's doch mal. Mich würde es auch mal interessieren. Vielleicht kann ich das auch dann weitergeben nochmal im nächsten Podcast und hier vielleicht ein paar Ideen noch einstreuen. Dann komme ich mal zu den News. Aha. Ich habe noch einen Nachtrag zu diesem, als erstes mal zu diesem Ultimate Rotation Control, das ich letztens vorgestellt hat. Also die 7-Tage-Version ist eine Testversion, danach geht es nicht mehr, gar nicht mehr. Ja. Und natürlich hat die Bezahlversion auch sogenannte Per-App-Einstellungen. Das heißt, man kann für jede einzelne App festlegen, welche Ansicht das Telefon machen soll oder auch das Nexus 7 Tablet. Und somit unabhängig dazu zwingen, eine spezielle Ansicht zu nehmen oder auch eben dieses Force Rotate, dass es sich also auch dreht, auch wenn normalerweise das Programm das nicht erlaubt. Ja, kann zwar Darstellungsprobleme geben, aber man kann es erzwingen, ja, wie so vieles. Gut, ein LTE Asus Transformer Pad TF300, das dürfte doch ein Markus bestimmt zusagen, ja. Ist das sehr LTE begeistert? Vielleicht wäre das ja was für ihn, das Transformer Pad TF300. Das ist nämlich jetzt oder das wird jetzt diesen Monat in Deutschland und Österreich erscheinen. Der Preis soll bei 629 Euro mit Keyboard-Dock liegen und 529 Euro ohne Keyboard-Dock. Also 100 Euro fürs Keyboard-Dock. Naja, okay. Kann man gerade so noch durchgehen lassen. Interessant natürlich hier auch wieder die US-Dollar-Spanne 650 bis 750 Dollar. Wobei momentan bei dem schwachen Euro-Kurs ist es auch nur zu verstehen. Es gibt auch bald eine Version ohne 4G, also nur mit Wi-Fi. Beziehungsweise, ob da 3G drin eingebaut ist, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal sehen. Habe ich das nicht auswendig. Auf jeden Fall sieht es schon mal interessant aus. Soll es in drei verschiedenen Farben geben. Blau, Weiß und Rot. Uiuiui. Okay. Ich finde das Weiß, naja, okay. Das Blau sieht sehr schön aus, aber auch das Rot hat irgendwas. Ja. Ja, jetzt muss man sich da wieder entscheiden, was man da für eine Farbe holt. Nee, muss ich nicht entscheiden, weil nein, das ist nichts für mich. Google Translate. Da gab es jetzt eine neue Version und die Kamera ist jetzt auch beim Übersetzen mit drin. Man kann nämlich jetzt etwas abfotografieren und danach markieren mit dem Finger, was übersetzt werden soll und dann wird es in die gewünschte Sprache übersetzt. So, bevor ihr jetzt aber wie ich freudestrahlend euch Literatur nimmt in Sprachen, die ihr überhaupt nicht versteht. So sei euch gesagt, dass viele Sprachen nicht übersetzt werden. Ja. Auch die Manga-Fans müssen wieder ihren Puls zurückschrauben, denn leider ist momentan Japanisch abfotografieren und in andere Sprachen übersetzen leider nicht möglich. Schade, schade, schade. Vielleicht wird's dann was, genauso wenig geht Chinesisch. Was ich zum Beispiel probiert habe, ist Französisch, das geht. Natürlich Englisch, klar. Und ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen da jetzt drin sind. Auf jeden Fall. Schade, dass da noch so viele Sprachen momentan fehlen. Ja. Also ich hätte mir das gewünscht, dass das generell geht. wie soll ich sagen? Ja, dass es eben hier so funktioniert, dass man das komplette Sprachspektrum von Google dann eben nutzen kann. Aber tja, so sieht das eben mal aus. Geht leider nicht. Ja, zu schön. Aber ich bin sicher, dass da reicht Google das noch nach, ja, dass es funktioniert. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auch hier wieder das bekannt geben, weil das wäre dann schon ein ziemlich großer Schritt. Wie gesagt, für die Anime-Fans in Deutschland, Manga- und Anime-Fans in Deutschland, wird es dann ein wahres Wunderwerk sein. Ja. Sensationell auch die Nachricht, wieder mal eine Nachricht von einem Uja. Uja. Ich sage immer noch Uja. Ich bin auch überzeugt, das heißt Uja. Und da gab es natürlich eine schöne Meldung. Man glaubt es kaum. Jetzt haltet euch fest. Es wurde immer gesagt, ja gut, die Konsole ist zwar toll, aber es ist ja keiner da, wo Spiele programmiert. Falsch. Zuerst waren jede Menge unabhängige Entwickler, die bereits angekündigt haben, sie werden für den Ouya programmieren, ja, sobald es herauskommt. Und jetzt, nach dem überragenden Erfolg auf Kickstarter, die sind jetzt fertig, ich glaube, 8,4 Millionen Dollar haben sie zusammen. 950.000 wollten sie haben. Und das heißt, sie haben jede Menge Spielraum jetzt. Und es kommt auch immer mehr heraus, was da passieren soll. Man kann sie offiziell übrigens vorbestellen, ja, für 99 Dollar plus Versandkosten. Kann man machen auf der Seite von Ouya. Und was ist jetzt passiert? Ein großer Entwickler hat gesagt, dass sie Spiele programmieren werden dafür, nämlich Namco Bandai. Jawohl, sie wollen hauptsächlich erstmal so Classic-Titles rausbringen, wie Pac-Man, Galaga, Tekken und Ridge Racer. Ho! Und dann soll das auch noch weiter steigen, die Titelzahl von Namco, bis dann eben auch vielleicht aktuellere Titel erscheinen, ja. Ebenfalls Square Enix will Final Fantasy 3 auf der Ouya rausbringen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Aber neben Namco Bandai ist das schon der zweite große Spieleprogrammierer, der zumindest mal versucht, auf der Ouya Fuß zu fassen. Und das hört sich doch wirklich fantastisch an, oder? Ist das nicht toll? Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte mich aber auch schon zufrieden gegeben mit den unabhängigen, mit den Indies, ja, mit den unabhängigen Entwicklern, die eben da eine tolle Plattform haben, damit die Leute unkompliziert am TV zocken können. Aber wenn dann schon so große Namen mitmischen, wow, das ist wirklich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Die Liste der verfügbaren Spiele beim Launch vom Ouya habe ich auch mal dran gehangen. Ja? Also wie gesagt, die Titel werden euch vielleicht eventuell jetzt nicht so viel sagen, außer die paar, wo eben von größeren Dinger kommen. Aber ich kann es mal vorlesen. Dark Acid Adventure Comedy, Armored Tank Assault 2, das ist ziemlich bekannt. Aura Tactics Aura, Castle Conflict 2, Echoes of Eternia, Final Fantasy 3, habe ich eben schon gesagt, Gish, Gravestormers, Gunblitz, Heroes Call and She Safari, Little Dew, Kaiju Combat, Kitaru, Legend of Aetherus, Manos, The Hands of Fate, Megatroid, Mutant, Muds, Orbital Blaster, Quest for Infamy, Reincarnation, The Root of All Evil, Rival Threats, Rush Brothers, Saturday Morning RPG, Spinferno, Super Retro Squad, Volga the Viking, Xenonauts. Xenonauts ist auch sehr interessant. Und dann eben die Pac-Man und anderen Namco Bandai Spiele und Ridge Racer, das ist ja mal auch ein Name.
Ja.
Wahnsinn, cool. Freut mich sehr für die Ouya und ich hoffe, dass jetzt auch alles klappt. Wird ja noch eine Zeit lang dauern, bis die ausgeliefert wird und ich hoffe, dass da dass da wirklich alles klappt, damit die vielen Skeptiker, die es auch gibt, zufrieden sind. Ah, das Galaxy Note 2, das könnte als oder mit einem flexiblen Display kommen. Jetzt bevor ihr aber denkt, ihr könnt das Galaxy Note, wenn ihr mal wieder Wutanfall kriegt, ja, dann durchbiegen, ohne dass was passiert. Nein, das geht nicht. Damit ist gemeint mit Flexible Display nicht, dass man das ganze Gerät biegen kann, sondern dass zum Beispiel, wenn eben das Handy hinfällt beispielsweise und da dann eben Kraft ausgeübt wird auf das Display, dass es dann eben nicht springt, sondern eben richtig nachgibt, elastisch bleibt und somit dann ja, wie abprallt, ja, von so einem Gegenstand, ohne dass groß was passiert. Also ohne Glas quasi soll das dann sein. Aber natürlich bleibt das Handy starr. Ich glaube, die Welt ist noch nicht ganz so weit mit diesen nicht starren Dingern. Wird hoffentlich vielleicht mal kommen. Ich würd's mir wünschen, ja. Hätte gerne mal so ein Handy, das ich so einrollen kann und dann irgendwo reinstecken. Das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, da ist die Handywelt noch nicht bereit dafür. Aber so dieser semi-flexible Screen, ja, das wäre doch schon mal eine Verbesserung gegenüber der alten Screen Art. Und dann kann auch sonst keine Firma mehr kommen und über Patente jammern, wenn Samsung diesen Screen benutzt, auch nicht schlecht. Motorola wurde ja übernommen jetzt durch Google. Wer es noch nicht gehört hat, kann eigentlich nicht sein. Hat ja alles geklappt. China hat auch sein Einverständnis erklärt. Und damit war offiziell die Übernahme vollzogen. Motorola Mobility gehört jetzt Google, bleibt aber unter dem Namen Motorola weiter aktiv. Und die erste Folge wird den Mitarbeitern nicht so gefallen. Stellenabbau bei Motorola war abzusehen. Google erstrafft da natürlich sehr. 4000 Jobs sollen da gestrichen werden, aber es war wohl nicht anders machbar. Jobs ja, zu verpulvern ist immer schlecht. Aber ich glaube, das hat ja jeder erwartet, denn Motorola Mobility hat kräftig Minus geschrieben, kräftig miese gemacht. Und deswegen ist eigentlich eine Umstrukturierung unumgänglich. Man hat ja vorher gemutmaßt, dass Google sowieso nur wegen den Patenten Motorola gekauft hat. Das habe ich aber nicht geglaubt. Ich glaube es auch jetzt nicht. Da müssten sie schon wesentlich mehr Mitarbeiter entlassen. Nur es soll auch weniger Modelle geben, was auch sehr, sehr vernünftig ist. Motorola hat momentan so viele Modelle auf dem Markt, da verwischt sich alles, ja. Und das soll also sehr, sehr stark gestraft werden. Und entsprechend sind dann eben auch Personalkürzungen leider notwendig. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Tut mir echt leid für die Mitarbeiter von Motorola, die vielleicht gehofft haben, dass wenn Google sie übernimmt, dass es im Gegenteil vielleicht sogar wieder sofort besser wird. Aber auf der anderen Seite hat Motorola halt über die Jahre hinweg sich ziemlich arg heruntergewirtschaftet, so dass eben, also wenn die nicht diesen Erfolg mit dem Quatsch, Droid Racer, mit dem Droid an sich, mit dem Ur-Droid gehabt hätten, dann weiß ich gar nicht, ob Motorola überhaupt noch hier ein nennenswerter Player auf dem Markt wäre. Ja. Also es wäre sehr, sehr zu bezweifeln. Das hat ihnen damals die Haut gerettet, Android. Und trotzdem haben sie jetzt immer noch Minus, trotz dem großen Erfolg von dem Droid. Und das ist bei uns übrigens Milestone nochmal. Ne? Und das ist schon ziemlich aussagekräftig. Schade, aber leider abzusehen gewesen, dass das passiert. Dass es Android gut geht, das sieht man ganz klar bei den Statistiken. Ich muss mal wieder ein paar Zahlen so in die Gegend werfen, ja. 68,1% aller Smartphones im zweiten Quartal weltweit 2012 laufen unter Android. 68,1%. Wow. Ob das gut ist für Google, das weiß ich nicht, weil wenn das so weitergeht, dann werden sie von den Gerichten bald als Handybetriebssystem Monopolist gehandelt. Ja? Noch ist es nicht so weit, aber wow, 28,1%. Das heißt, der ganze Rest vom Markt, ja, teilt sich dann auf in alle anderen, die es gibt. Das heißt, die restlichen verbleibenden Prozent, ja, das muss man sich mal vorstellen, das sind nur noch 31,9%, was übrig bleibt vom Markt. Und diese Prozentzahl, die wird geteilt durch alles, was noch auf dem Markt verfügbar ist. Das ist Apple iPhone, das ist BlackBerry, Symbian, und Migo und so weiter und so weiter. Das alles teilt sich die wenigen Prozent. Unglaublich, Leute, unglaublich. Wow. Und letztes Jahr war hier Android noch bei 48% weltweit am Marktanteil. Schon da hat man gesehen, ja, gut, Android ist nicht mehr aufzuhalten, ja. Aber 68,1%, ha, das hätte ich sogar als super optimistischer Android-Fan, ja, doch gar nicht so gedacht, nicht gar nicht so erwartet, dass mal ein Quartal da reinkommt, wo es so groß ist. Um die Euphorie ein klein wenig runterzuschrauben, das sind die Quartalszahlen. Also im Quartal 2 sind es 68,1%, ja, das heißt nicht, dass jetzt der gesamte Markt momentan 68,1% Android ist. Da ist es immer noch so, ich glaube, also gut, die Zahlen sind schon ein paar Monate alt, 52, irgendwas Prozent war das, ja. Aber trotzdem ist es bemerkenswert, Android legt immer weiter zu und tja, also ich glaube, hier, ich habe es ja schon vor Monaten gesagt, der Handykrieg ist vorbei, ja, der Gewinner steht fest, die Leute müssen es nur erst nochmal realisieren. Ein unumgängliches Thema diese Woche ist auf jeden Fall, und da werde ich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen was dazu sagen, also nicht nur als News, sondern überhaupt, Two-Step-Authentification. Ihr werdet es sicherlich schon mal, Authentication, so, ihr werdet es sicher schon mal gehört haben, nach dem Matt Honan, ja, der Mann hat mir vorher überhaupt nichts gesagt, es scheint wohl jemand von Engadget zu sein oder so, der wurde gehackt. Und wie? Nicht durch ein schwaches Passwort, nicht weil er hier als Passwort God6 oder Hackers genommen hat, ja, sondern weil Apple die Daten herausgegeben hat, beziehungsweise einem Hacker Zugriff gewährt hat auf die Apple Cloud, die iCloud. Und von daher, von dort aus konnten die dann alles lahmlegen. Amazon hat auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Letztendlich konnten sie durch Amazon und Apple dann auch den Google-Account übernehmen und über die iCloud von Apple wurde sein MacBook komplett gelöscht, alle Daten futsch, alles weg. Zwar konnte danach nachdem er ein paar Tage im Schockzustand gelebt hat, weil auch die Bilder von seiner Tochter, ja, erstes Jahr, unersetzbar, sind weg gewesen. Warum hat der Mann kein Backup gemacht? Tja, hat auf die Cloud alleine vertraut, auf die Apple Cloud. Nur blöd ist, dass die Hacker eben die Cloud und den Rechner komplett ausgelöscht haben, alles ausgelöscht haben, die ganze Identität, die digitale Identität weg, genau dasselbe auch mit dem Google-Account gemacht, alles gelöscht, auch dasselbe mit allen anderen Daten von diesen Accounts, alles gelöscht. Warum das Ganze? Nur um an den Twitter-Account zu kommen und um dann unmöglich zu machen, dass Matt Honan wieder an die Daten herankommen kann. Also das ist schon, also die Accounts zurückholen kann, das ist schon ziemlich heftig. Nur dank seinem Bekanntheitsgrad, ich habe ihn nicht gekannt, aber offenbar, ja, hat er dann eine ziemliche Welle ausgelöst. Das war überall zu lesen in Twitter, Social Networks, auf allen Newsseiten, dieser Hack. Und nur deswegen konnte man quasi ihn wieder rekonstruieren, ein normaler Mensch, der hier keinen Einfluss hätte in diesen im Internet, also keine, sag ich mal, große Macht dahinter sich hat, wäre wohl hier einfach verloren gewesen und hätte eine neue digitale Identität starten müssen. Das bringt einen zu zwei Problemen. Erst einmal auf jeden Fall Backups machen. Ob Cloud oder nicht, externe Festplatte dranhängen, alles was in der Cloud ist und auf dem Rechner ist, auf die Festplatte machen, in zumutbaren Abständen, ja, und dann hat man für die allergrößte Not immerhin nochmal ein Festplatten-Backup. Festplatten kosten nur noch ein Appeln und ein Ei, kann sich heute normalerweise jeder leisten, ja, für 50 Euro ein Terabyte, ich glaube, das ist sogar schon teuer, gibt sogar schon günstigere, sollte drin sein. Für eine Backup-Festplatte genügt auch eine günstige Festplatte, weil das ja kein dauernder Schreiblesezugriff ist, sondern eben Backup, sicher, unterbringen und so weiter. Nicht verwechseln, auch noch Cloud-Backup ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Idee. Wenn nämlich daheim die Bude abbrennt, dann ist immer noch die Cloud da, wo nämlich das Ganze drin ist. Also ein Offsite-Backup ist auf jeden Fall weiterhin zu empfehlen. Nur das sollte nicht das einzige Backup sein. Warum? Weil, wenn gehackt wird, kann das gelöscht werden und dann ist alles weg. Das sollte nicht sein. So, zweites, was man gelernt hat, mehr Schutzmaßnahmen betreffen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen. Two-Step-Authentication, ganz wichtig, das wird von Google schon seit geraumer Zeit angeboten. Was ist das? Also, wenn man sich einloggt, zum Beispiel auch mit dem Webbrowser in Google, dann kann man das durch diese Two-Step-Verification, heißt es ja eigentlich, ja, so machen, dass man auf sein Handy eine Nachricht bekommt mit einer Codenummer. Und diese Codenummer muss man, nachdem man sein normales Passwort eingegeben hat, eintippen, wird so eine Two-Step-Verification-Nummer gefordert. Die gibt man dann ein. Sinn von dem Ganzen ist, der Angreifer muss sowohl das Handy haben, als auch das Google-Passwort. Und da sind die Chancen dann gerade bei einem externen Angreifer einfach ja sehr, sehr, sehr gering. Diese Verification-Nummer ändert sich alle, ich glaube alle 30 oder 40 oder Sekunde oder Minute, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall nicht mehr auf einer Minute, ich glaube nach 30 Sekunden wird dieser Code wieder geändert. Muss man natürlich nicht alle 30 Sekunden eingeben. Man kann das einmal eingeben. Man kann auch sagen hier, bitte frag mich danach nur alle 30 Tage. Der Rechner ist sicher. Ja. Wenn man woanders ist, sollte man das natürlich nicht machen. Klar, generell nicht. Und dann wird immer diese Two-Step-Verification drin verlangt. Das ist ein recht simples wie auch wirkungsvolles System. Klar, ich verstehe natürlich, dass es das ein bisschen nervt. Aber hier für Android gibt es auch einen sogenannten Authenticator. Dieses ist ein offizielles Google-Programm natürlich. Und mit diesem Authenticator, den man im Market herunterladen kann, da kann man dann eben für den jeweiligen Account über das zugeordnete Handy, das man dann bei dieser Two-Step-Verification authentifizieren kann. Das Handy muss also einmal quasi authentifiziert werden, damit Google weiß, ja, das ist das Handy zu diesem Account. Und dort kriegt man dann eine Nummer eingezeigt, eine sechsstellige und nebendran so eine Uhr. Da läuft dann die Zeit ab. Das ist die Zeit, die man hat, um diesen Code einzugeben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommt wieder ein neuer Code. Ja, und mit diesem kann man sich dann eben einloggen. So, jetzt hat natürlich nicht jede App beziehungsweise nicht jedes System hat diesen Two-Step-Verification-Prozess eingebaut, ja. Und deswegen gibt es dann ein sogenanntes Application-Backup. specific password. Ja? Und das kann man dann zum Beispiel vergeben an Geräte auch, wie zum Beispiel eben das Android-Geräte. Ja? Und da kriegt man dann ein Passwort erstellt, das nur für diese eine App gilt. Und hier ist nämlich genau wiederum ein Missverständnis, was hier ich auch schon in anderen namhaften Podcasts gehört habe. Dieses Passwort ist nicht etwas schlechter als das normale, schwierige, super tolle Google-Passwort, das man sich gegeben hat, weil nämlich das Application-Specific Passwort ist nämlich nur eine 16-stellige Alpha-Buchstabenreihe, ja, also das heißt keine Zahlen mit drin. Und das ist eigentlich ziemlich schwach, aber das ist ja ein nur für diese Applikation eingerichtetes Passwort. Und damit wird nämlich auch sogar noch verhindert, dass zum Beispiel eine Applikation, wenn diese gehackt wird und das Passwort quasi herausgefunden wird, mit diesem Passwort kann man sonst nichts anfangen. Man kann nicht auf den Google-Account gehen und kann damit Schindluder treiben, weil dafür braucht man eben das Google-Passwort, das Original-Passwort plus nochmal die Two-Step-Verification-Nummer. Also kann man mit diesem Application-Passwort keinen Schaden am Google-Account anrichten über das, was eben das Programm machen kann. Ja. Dieses Application-Specific Passwort ist natürlich auch notwendig, zum Beispiel, um an das Android-Handy heranzukommen. Wenn man zum Beispiel ein Android-Handy hat und man braucht jetzt so eine Verification für das Handy, dann ist es ja unsinnig, wenn man diese Verification-Nummer an dieses Handy schicken würde, wäre das ja sinnlos. Deswegen ist es zum Beispiel auch so nicht sinnvoll, eine Two-Step-Verification für ein Android-Handy zu machen, das eben dafür verifiziert ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Weil in dem Sinne wird sich der Schutz sofort selbst abschalten. Ja, ja. Wenn man sich an das Handy das entsprechende Passwort schicken lassen kann, das man freischalten will und von dem man das freischaltet, dann wäre das ja für den Angreifer geradezu perfekt. Ja, und deswegen geht das natürlich nicht. Und deswegen auch dieses Application-Specific Passwort für die Android-Geräte. Die Umstellung ist etwas nervig, vor allem Leute, die viel Geräte haben. Da nervt das doch schon ziemlich. Aber da muss man durch. Ja. Auch ich habe das gemacht dann letztendlich. Und ich habe mir das noch schlimmer vorgestellt. Es gab ein paar Probleme am Anfang, da hat sich noch ein bisschen was verschluckt. Aber jetzt funktioniert das ganz, ganz gut. Man muss da offenbar auch ein bisschen warten, bis sich das alles eingerichtet hat. Von der Serverseite her und in den Geräten, die kommen da offenbar noch ein bisschen durcheinander. Ich habe zum Beispiel auch beim Kalender die Daten löschen müssen. Und also hier, ne, auf die Application Settings, Manage Application, dort die Kalender-Funktion aufrufen, dort Delete Data und dann wird es nochmal neu synchronisiert und dann hat es auch geklappt. Ein bisschen schwierig ist es, aber das ist eben der Preis für diese zusätzliche Sicherheit und diese Sicherheit ist schon ziemlich groß, muss man sagen. Übrigens, die Application-Specific Passwords, die können jederzeit gelöscht werden. Da muss man nur auf Revoke drücken, auf dem Desktop, in der Google Sicherheitseinstellung. Und dann kann man sich ein neues Passwort anfordern lassen, das man dann allerdings auch in dem Gerät dann eingeben muss. Neu schon funktioniert dieses Gerät nicht mehr. Also, ihr seht, es gibt Möglichkeiten, wie man seinen Google-Account weiter absichern kann. Dann wäre der Angreifer im Falle von Matt Honan mit dieser Two-Step-Verification einfach gar nicht erst so weit gekommen mit dem Google-Account, ja, sondern wäre eben dort hier gescheitert und wäre da nicht weitergekommen und hätte auch den Twitter-Account dann letztendlich nicht hacken können. Ja, die Kette, die da eben war, die haben bei Amazon quasi wie war das? Die sind über Amazon quasi an die letzten Ziffern der Kreditkartennummer herangekommen, weil die ja angezeigt wird. Ja. Ein Anruf bei Amazon hat eben da den Zugriff auf das Konto gewährleistet. Damit konnten sie sich bei Apple einloggen und konnten sich ein Rücksetzpasswort, ja, an die Adresse, an die E-Mail-Adresse, die dort verzeichnet ist, schicken lassen. Ja, ging natürlich nicht, klar, weil die E-Mail-Adresse ist ja noch unter Kontrolle. Also was macht man? Man ruft bei Apple an und sagt, ja hier, ne, ich habe da einen Fehler, ich komme da nicht mehr ran, bitte setzt das mal zurück, ja, das Passwort, und sagt dann einfach die letzten vier Ziffern von der Kreditkartennummer, die ja bei Amazon frei einsehbar ist. Und also die letzten vier Ziffern wohl. Gemerkt, ja. Aber das ist auch alles, was man braucht bei Apple oder brauchte bisher. Es wurde jetzt angeblich die Sicherheitsfragen da verstärkt. Ja, und dann wurde eben dort die Cloud zurückgesetzt, man hat ein neues Passwort bekommen, dann eben mit diesem Passwort eingeloggt, alles gelöscht, damit dann bei Google hingegangen, ein Erinnerungspasswort angefordert oder ein neues Passwort angefordert, weil man seinen Google-Account vergessen hat. Ja. Dann wurde dieses Passwort an diese E-Mail-Adresse geschickt. Ja, klar. Dann hat man dieses Passwort auf den Google-Account, diesen ebenfalls übernommen, neues Passwort, alles gelöscht. Und somit ist die Kette dann weitergegangen. Ja. Und letztendlich dann vom Twitter-Account an die Google-Adresse ebenfalls wieder ein Passwort-Reset geschickt. Und schon hat der Hacker alle Accounts unter Kontrolle gehabt. Ziemlich erschreckend, ziemlich schlimm, ja. Und deswegen Two-Step Verification wäre hier der Stopper, bei dem da nichts mehr geht. Aber interessant ist, dass diese Kette ausgelöst wurde durch Amazon und Apple. Das ist schon ziemlich heftig. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten, ja. Da muss ich mal schauen jetzt hier, klick, klick, klick. Ja, der Andreas hat mich gefragt. Hallo Rio, ich hätte eine Frage persönlicher Natur. Welche Podcast hörst du, beziehungsweise hast du abonniert und welche RSS-Feeds liest du? Ich würde mich auch über Community-Antworten sehr freuen. Ich habe zwei Hunde und muss viel Gassi gehen. Da brauche ich viel zum Hören. Ah, ja, genau. Musik wird auf die Dauer langweilig. Ich bin immer auf der Suche nach guten deutschsprachigen Podcasts, da mein Englisch nicht so gut ist, aber auch nach Geheimtipps, so wie der Ancast für mich persönlich ein Geheimtipp ist. Wie wäre es, wenn du wöchentlich einen Podcast RSS-Feed vorstellst? Huhu. Ja, Andreas, also pass auf, ich höre leider sonst nur US-Podcasts, also englischsprachige Podcasts. Ganz, ganz selten höre ich mal den SWR Podcast, weil da manchmal interessante Informationen drin sind, aber hauptsächlich sind das bei mir also All About Android, der Android Central Podcast und This Week in Google, ja, von Leo Laporte unter dem twit.tv Netzwerk. Dort sind übrigens in Englisch jedenfalls jede Menge interessante Podcasts für verschiedene Bereiche, Wissenschaft, Android und so weiter und so weiter. Also das sind die ich höre. Für mehr habe ich leider keine Zeit und deswegen tut es mir echt leid. Ich kann keine weiteren Podcasts vorstellen wöchentlich, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Ich kriege die oftmals nicht ganz hin. Oft tue ich den All About Android ein bisschen weg zur Seite legen und höre mal nur das This Week in Google an und Android Central, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe. Sorry, sorry, sorry. Tut mir leid, aber das kann ich nicht machen. Aber die RSS-Feeds, die du gefragt hast, ich habe, also im Reader habe ich mehrere hundert RSS-Feeds drin. Der Google Reader ist so ziemlich das wichtigste Instrument, um auch an Android-Nachrichten zu kommen, was ich so recherchiere. Das wird fast ausschließlich im Google Reader gemacht. Und ja, deswegen muss ich auch da sagen, also hauptsächlich hier, ich meine, schau mal, dass ich ein paar vielleicht hier sagen kann, was den Android-Bereich betrifft. Da habe ich zum Beispiel im Android drin den Android Central Feed natürlich, Android Community, Android Phone Freaks, Android Tabs, Galaxy Tapping, Google, wie heißt es nochmal? Google Android News, Android Forums und The Galaxy Tab. Ja. Und als weitere wichtige Informationsquelle habe ich Mashable drin. Das ist auch eine sehr, sehr weitgreifende Informationsquelle, die aus verschiedenen Themen dann eben die Nachrichten zusammensetzt. Also das sind die allerwichtigsten jetzt hier in meinem Feed. Und ja, wie gesagt, also da wird es halt sehr, sehr viel bei mir. Und deswegen habe ich auch ja, immer alle Hände voll zu tun. Der Markus schreibt, hallo Rio, danke für deine Mühe mit dem, also jetzt um die Verwechslung nicht komplett zu machen, Dude 360 oder Dude 360. Ja. Danke für deine Mühe mit dem Podcast. Bitte start doch einmal einen PayPal-Button auf deiner Seite, damit ich mich erst einmal bedanken kann. Also, lieber Dude 360, wenn du zuhörst, das ist schon Dank genug. Ich habe vor kurzem ja AdSense-Banner freigeschaltet auf der Seite. Da kann man, wenn man will, mal ne, klicken. Aber ja, mehr will ich da gar nicht machen. Also so PayPal-Button wäre jetzt überzogen, denke ich. Und ich freue mich schon, wenn ihr Freude daran habt, den Uncast zu hören. Und er hat aber auch noch eine Frage. Ich habe eine Frage, vielleicht kann der Doc ja helfen. Gestern Abend musste ich feststellen, dass in meinem Stock-Kalender die Daten nur bis ca. 3 Monate zurückreichen. Wie bekomme ich das hin, dass alle Daten, welche in meinem Google-Kalender im Netz auch auf meinem Handy sind? Bitte stell mir doch ein Hilferezept aus. Ja. Du leidest leider hier in diesem Fall an einer unheilbaren Krankheit. Ja, zumindest dein Handy leidet daran. Denn die Google-Kalender-Synchronisation ist nur auf 1 Monat vorgesehen. Dass du 3 Monate hast, das wundert mich schon. Ja. Das sind wohl noch Sachen, die ja irgendwann im Laufe des Monats nochmal irgendwie ja so berührt wurden, dass Google Kalender meint, sie wären vor kurzem nochmal geändert worden. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Oder du benutzt den Stock-Kalender von irgendeinem anderen Anbieter. Also hast du Sense oder TouchWiz oder sowas drauf, weil eben im Original Google Kalender ist nur ein Monat Sync möglich. Ja, das ist sehr enttäuschend und ich habe da auch nochmal nachgeforscht. Mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich so und ich habe auch alles Mögliche probiert. Und zu schauen, ich habe auch verschiedene andere Kalenderprogramme, wie zum Beispiel den Business-Kalender oder Chartel-Agenda probiert, die alle können nicht mehr synken, als die Google-Sync-Funktion, die im System eingebaut ist, tatsächlich vorgibt. Das Problem ist seit Jahren, was heißt Problem? Also das ist seit Jahren bekannt und Google hat das offenbar absichtlich so gemacht. Die tun das offenbar nicht als Bug oder so einstufen. Schon mehr, also Nachrichten, wie gesagt, seit 2009 wird das von einigen Usern moniert. Und es ist eben bisher noch nicht behandelt worden, weil Google das offenbar so als so sieht, so macht mit diesen mobilen Geräten. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Hintergrund liegt. Wenn man sehr, sehr viele Einträge hat im Google Kalender und der würde unendlich in die Vergangenheit synken, dann wäre das Handy sehr schnell überlastet. Man darf das nicht unterschätzen. Es sind zwar meistens immer nur ein paar Byte, was man da denkt, aber Fakt ist, dass es eben dann doch bei diesem unoptimierten Ablegen in einem Speicher ganz schnell ziemlich groß wird. Außerdem muss auch Buch geführt werden intern über die Alarme, die eingestellt werden, also die Reminders. Ja, auch die müssen ja mit einem, also quasi im Hintergrund, ja, mit einem ja Task quasi belegt werden, so dass der auch dann tatsächlich um die entsprechende Uhrzeit des Termins auch klingeln. Sind da jede Menge Termine gespeichert, die zwar jetzt im Hintergrund liegen, ja, dann gibt's eben auch noch Probleme, dass irgendwann das alles überladen ist. Ich kenne das von den alten PDAs beispielsweise. Da gab's zum Beispiel keinen Schutz beim Palm. Wenn man dann zu viele Termine hatte, dann ist das Ding eingefroren und es ging nichts mehr. Das wurde natürlich bei Palm, war ja dann die Entwicklung sehr, sehr gut gegangen bei Palm, in späteren Modellen dann verbessert. Aber das ist, denke ich, das Problem. Genau wie mit den SMS-Nachrichten. Wer tausende von SMS auf dem Handy hat, und wundert sich, dass das Handy so grottenlangsam ist, das sollte mal die SMS komplett löschen. Und dann wird er mal sehen, wie schnell das Handy dann auf einmal ist, ja. Also diese kleinen Dinge, wo man eigentlich gar nicht vermutet, ja, die können große Auswirkungen haben, genauso wie mit den Kontakten. Ich finde es schon fast fahrlässig, dass Google ermöglicht, alle Google Plus Kontakte zu synken. Wenn ich das zum Beispiel aus Versehen einschalten würde, ich glaube, ich würde nicht mehr froh werden mit meinen über 3000 Google Plus Eintragungen oder Leute, die ich gecircled habe, und wenn die alle bei mir im Handy stehen würden, dann wird das Handy in die Knie gehen vom Speicher, mal ganz abgesehen. Ja. Deswegen denke ich, da ist das Problem. Eine Lösung gibt es so nicht. Ich habe leider nichts gefunden. Ich kann dir aber ein Workaround sagen, der ist vielleicht nicht gerade so elegant, aber es ist eine Möglichkeit, trotzdem vom Handy an alle Termine zu kommen. Benutzt den Webkalender von Google auf dem Handy. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Wenn man da vom Android-Handy auf diesen Kalender geht, google.com/Kalender, und dann hat man eben diese mobile Ansicht von diesem Kalender, und da kann man dann komplett zurückgehen in der Zeit, da sind alle Termine mit drin. Übrigens, das gilt natürlich hier, dieses Sync-Spalt gilt nicht für wiederkehrende Termine, die sind alle drin, soweit man zurückgucken kann. Ja, also da wird, die werden alle gesynkt. Gut, nächstes. Moment. Ja, genau. Der Nils schreibt: Hallo Rio, erstmal vielen Dank für deine Mühe, jede Woche einen so interessanten Podcast zu kreieren. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Ich verfolge den schon fast von Anfang an. Wow. Ein Thema, was mich brennend interessiert, ist, ob und mit welchen Einschränkungen man ein Tablet als Handy nutzen kann. Auch was Navigation angeht und natürlich, wie wird telefoniert. In diesem Sinne weiter so und viele Grüße auch an Mo. Richtig aus. Ja. Also, es ist so, das Tablet als Handy zu nutzen, geht einmal ganz einfach, wenn dieses einen 3G-Zugang hat. Die meisten Tablets kann man dann ganz einfach mit einem Headset betreiben, ganz normal anrufen, Telefonnummer wählen und zack, es funktioniert. Das geht zum Beispiel auch beim Original Galaxy 7 Tab, aber nur das, was in Europa verkauft wurde. Da kann man das machen. Man kann auch mit Lautsprecher und Mikro so Freihand-Telefon machen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Wenn man eine normale Telefonkarte drin hat, ist das überhaupt kein Problem. Wenn das Telefon keinen 3G-Empfang hat, das Tablet keinen 3G-Empfang oder 4G-Empfang, dann kann man über die Datentarife gehen, beispielsweise von Zipgate, ja, die Datenverbindung, oder Skype, ja, oder wenn man das nicht unbedingt mit dem Headset machen muss, sondern man freisprechen kann, zum Beispiel daheim. Wunderbar, bestes System, Google Talk. Ja, Google Talk hat Audio- und Video-Chat mit integriert. So kann man dann einfach jeden anrufen, der Google Talk auf dem Android aktiviert hat. Ab 2.3.6 funktioniert das, also ab Gingerbread haben also die meisten. Und so telefoniere ich auch mit vielen Bekannten mittlerweile über das Handy und den Datentarif. Und so geht's dann natürlich auch mit dem Tablet. Ja, also Google Talk über das Tablet als Handy benutzen ist gar kein Problem. Frage ist nur, wenn man hier keinen 3G-Empfang hat, dann braucht man einen Wi-Fi-Zugang. Also das heißt, unterwegs kann man dann natürlich das Tablet dann vergessen als Handy, weil dann müsste man wieder einen Hotspot aufmachen, dann hat man ja wieder ein Handy und das ist ja dann sinnlos. Ne? Navigation übrigens sehr, sehr schön. Da würde sich selbst dann lohnen, wenn das Handy nur einen 3G-Zugang hat. Da muss das Tablet natürlich ein GPS drin haben. Die allermeisten haben das. Es gibt aber auch einige Tablets, zum Beispiel von Arcos, die kein GPS eingebaut haben. Dann kann man es natürlich nicht als Navigationssystem benutzen. Ansonsten, klar, Tablet reinmachen. Am besten in die Landscape-Version. Das heißt also seitlich drehen und dann hat man ein schönes großes Bild für ein Tablet ideal und Navigation. Und das ist das beste Navigationssystem, was es gibt. Ja, Wahnsinn, absolut top. Dafür lohnt es sich sogar, einen Hotspot über das Handy einzurichten. Das heißt, man tethert, wie das so schön heißt, hier über das Handy beispielsweise, macht man einen Wi-Fi auf und verbindet dann, das geht ganz, ganz schnell, ruckzuck, das Tablet mit diesem Handy. Wenn man das einmal eingerichtet hat, kann man das einfach per Checkbox einen ausschalten im Handy, diesen Hotspot, und dann kann man hier sein Tablet, sein großes, als Navigationssystem benutzen. Funktioniert wunderbar. Okay, ich hoffe, das beantwortet deine Frage soweit. Und ich guck mal, gibt's das sonst noch? Was ist das sowas? Ah ja, genau. Der Thilo schreibt, wenn noch etwas Zeit bleibt und du auch Erfahrung mit verschiedenen Apps hast, wäre ein kleiner Vergleich der Podcast-Apps interessant. Viele wollen nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern einen schlanken, übersichtlichen, abgespeckten Player. Aus diesem Grund nutze ich schon immer Listen. BeyondPod hatte ich mal ausprobiert, aber bin dann wieder zurück. Wie gesagt, ich brauche die 1000 Funktionen nicht. Es soll hauptsächlich zuverlässig funktionieren und übersichtlich meine 8 verschiedenen Podcast-Anzeigen aktualisieren. Ja, also, lieber Thilo, da hast du schon mit 8 Podcasts wesentlich mehr als ich. Ich benutze dieses BeyondPod, aber du hast jetzt das mit diesem Listen, ja, Google Listen, ich habe das damals nicht benutzt, weil mir das einfach viel zu kompliziert war und viel zu aufwendig für einfach einen normalen Podcast ruckzuck zu hören. Ich weiß nicht, vielleicht hol dir mal die neue Version von BeyondPod und schau dir das nochmal an. Das ist wesentlich einfacher geworden. Früher war BeyondPod schon eine Nummer komplizierter zu bedienen, aber die neue Version, also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man da noch einfacher machen sollte. Man kann die Podcasts entweder direkt anhören, ohne Download, einfach draufklicken, dann fängt's an. Man kann die herunterladen, wenn man sie lieber offline hören will, dann anklicken und sofort hören, oder man kann einfach eine Playlist, da gibt es keine 100 verschiedenen Playlists, kann man eine Playlist machen, einfach mit einem Fingerdruck in die Playlist einfügen und dann die Playlist komplett durchspielen lassen. Also ich weiß nicht, wie das simpler sein sollte. Ich finde eigentlich BeyondPod hat eigentlich auch nur die normalen Funktionen. Gut, das eine, was Besondere ist, in der Premium-Version, es gibt ja die kostenlose Version, die ist vollkommen ausreichend. Die Premium-Version, da kann man die Podcasts übrigens noch schneller anhören lassen, als zum Beispiel gerade für Hörbücher, wenn man sich das zum Beispiel für Hörbücher benutzt oder für lange Podcasts, dann kann man da deutlich Zeit sparen, indem man die doppelte Geschwindigkeit abspielt, allerdings wird die Stimme natürlich runtergepitcht, dann könnt ihr mich noch schneller reden hören, ja. Wenn ihr mal gerade keine Zeit habt. Also, ich finde BeyondPod eigentlich ganz gut. Wie gesagt, hat auch Orbis Unterstützung und das eigentlich sollte das heutzutage sowieso Standard sein. Andere Podcast-Programme, ich habe mal verschiedene ausprobiert, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Damals war auf jeden Fall BeyondPod das einzige, was mir richtig gefallen hat. DocCatcher soll auch noch recht gut sein. Der kostet, glaube ich, allerdings was. Es gab noch einen, der gut war. Aber wie gesagt, das ist schwierig, wird es dann zum Beispiel schon wieder für den Uncast mit Ogwarby Support bei den allermeisten anderen Podcast-Playern. Übrigens deswegen auch der Grund für Google offenbar, warum sie Listen eingestellt haben, dass es eben so viele bessere andere Podcast-Clients gibt. So war jedenfalls die offizielle Aussage von Google. Zu dieser Einstellung von Google Plus. Entschuldigung, Einstellung von Google Plus, um Himmels Willen. Die Einstellung von Google Listen. So, damit habe ich die Google Plus Community-Fragen hier jetzt auch beantwortet. Und dann komme ich schon mal gleich zur App der Woche. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen. Es ist schon wieder, ach man, hier schon wieder Stunde, 4 Minuten. HDR-Kamera. Ja, ich habe das Problem, oftmals, wenn ich draußen im freien Bilder mache, gerade beim Geocachen, dass dann, ja, entweder habe ich den Hintergrund schön drauf und die Personen im Vordergrund haben schwarze Gesichter, oder die Personen im Vordergrund sind schön zu sehen und von Hintergrund ist nur noch eine weiße Matschwand zu sehen. Ja, das kommt eben daher, weil ja eben zu jeder Tages- und Nachtzeit beim Geocachen geknipst werden muss. Ja. Und natürlich gibt es da jede Menge Einschränkungen wegen dem, naja, Objektiv kann man da schon fast gar nicht mehr sagen, also nach der Linse, die da drin ist. Ja. Und deswegen sind die Ergebnisse dann eben oftmals nicht ganz so berauschend. Deswegen gibt es die sogenannte HDR-Fotografie. Ja. High Dynamic Range, das ist bei den Fotografen in letzter Zeit immer mehr im Kommen. Da gibt es eine kontroverse Diskussion. Die einen sagen, um Himmels Willen, niemals HDR. Und die anderen sagen, nur HDR, was anderes kommt mir gar nicht mehr in die Tüte. Die Magie wird gemacht durch im Prinzip drei verschiedene Bilder, die aufgenommen werden. Eins normal belichtet, eins mit starker Lichtintensität und eins mit ganz schwacher Lichtintensität. Das heißt, man hat drei verschiedene Bilder, hell, dunkel und normal. Und diese drei werden dann zusammengeführt. Und somit hat man dann quasi, zumindest mal theoretisch, helle Gesichter, heller Hintergrund, alles wunderbar. Da kann man auch nachts super tolle Aufnahmen machen übrigens, ja. Das hört sich alles super gut an. Man muss allerdings die Kamera möglichst ruhig halten. Also so gut wie ganz ruhig. Ja, dann werden die Ergebnisse gut. Die Software hier, HDR-Kamera, gibt es eine kostenlose Version, wo mal so bei den Einstellungen so Banner eingeblendet werden. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version, wo noch mehr Zusatzfunktionen sind, mehr Filter und so weiter zum Nachbearbeiten. Die hat ein paar Vorkehrungen drin, ja, zum Beispiel das Deghosting nennt sich das, um eben solche leichte Bewegungen von der Kamera eben zu erkennen und das Bild dann entsprechend doch noch in die richtige Position zu bringen, ja, so dass sie sich dann eben decken und eben dieser HDR-Effekt zustande kommen kann. Wie gesagt, je ruhiger man hält, desto besser sind die Ergebnisse. Man kann auch mal mit den Filtern probieren. Es gibt verschiedene Arten von diesem HDR, beziehungsweise wie die Feinabstimmungen sind, welches Layer jetzt hervorstechen soll zum Beispiel. Mit der normalen Einstellung habe ich eigentlich schon ganz gute Ergebnisse erzielt. Und jeder, der eben ja unter schwierigen Lichtverhältnissen knipsen will oder mal ein beeindruckendes Bild machen möchte von einer, was weiß ich, beleuchteten Stadt oder so bei Nacht, ja, oder so beim Halbdunkeln vielleicht, und eine ruhige Hand hat, der kann das durchaus mal probieren. Und da wird es sicherlich seinen Spaß dran haben, zumal, wie gesagt, eine kostenlose Version verfügbar ist. Also für mich ist das die App der Woche. Fotos besser machen, ha, immer gut für mich, ja, immer gut. Dann war's das für heute vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie immer könnt ihr mich unterreichen unter Google Plus, plus Uncast oben in der Suche angeben. Oder ihr schreibt mir eine Mail an rio@thenetcasts.com. Die ganzen Shownotes und Informationen und Links findet ihr auch auf uncast.thenetcasts.com und dabei immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Und somit bleibt mir nichts weiter, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!
and volumes. Rule the world.